Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs zum Thema Zukunft der Network-Agenturen. Mit dabei sind immer noch Frank Doppheide von der Agentur Human Unlimited in Düsseldorf und Alexander Schlaubitz von der TTW Group. Viel Spaß, wir springen direkt in das Gespräch rein.
Schlaubitz, da habe ich in der Tat den Eindruck, wenn ich mir mal so die Network-Agenturen anschaue, dass es mir extrem schwer fällt, Unterschiede festzustellen. Worin unterscheiden die sich denn? Und ich kenne auch Networks, die keine Positionierung haben und wo sich auch der CEO weigert, darüber nachzudenken. Und das finde ich halt schon erstaunlich. Also
wir hatten vorhin den Verdrängungswettbewerb angesprochen, der natürlich die Werbebranche erfasst hat. Und auch wir sind in einer Commodity-Falle tendenziell. Aber damit sind wir ja, wenn man sich andere Kategorien anschaut, da sind wir ja nicht alleine damit, zu versuchen rauszuarbeiten, was ist es denn ganz genau, was den Unterschied macht. Und Kreativität ist auch etwas, was sich vielleicht nicht so ganz leicht immer beschreiben lässt. Also weil Kreativität würden Sie sich alle erstmal anhaften. Wir haben für uns irgendwann gesagt, dass es für uns drei Grundelemente gibt, die wir immer in der richtigen Kombination quasi spielen müssen, um in der Lage zu sein, das relevanteste mögliche Angebot zu machen. Da geht es um tiefe Empathie, also um ein echtes Erkennen von menschlichen Bedürfnissen und nicht nur im opportunistischen Bereich, sondern teilweise auch wirklich zu versuchen zu verstehen, kontextuell, was sind die Dinge, die jetzt jemanden das Leben bereichern könnten, selbst wenn es im Kleinen ist. Es geht natürlich auch um Technologie mittlerweile. Es geht also darum, in der Lage zu sein, Dinge so zu nutzen, ob das auf der Datenseite oder auf der Technologieseite ist, die uns bessere Erkenntnisse bringen, aber auch Effizienzen bringen. Und das Ganze muss dann kreativ ausgespielt werden, damit es in der Lage ist, quasi diesen Breakthrough zu erreichen. Das, was dann als einzigartig macht, ist was Kulturelles. Da muss man dann daran arbeiten, eine gewisse Art von Kultur aufgebaut zu bekommen. Und das Strucker-Zitat Culture Eats Strategy for Breakfast steht ja immer noch populär im Raum, denke ich mal, die wirklich diese Räume schafft, wo es eine emotionale Sicherheit gibt und eine intellektuelle Stimulanz gibt. Also, dass man da immer wieder an die Grenzen gehen darf und auch Fehler machen darf. Das ist für uns sehr wesentlich, um sichergestellt zu bekommen, dass wir eine Agentur haben können, die wirklich diese Dinge dann auch erreicht, die unsere Kunden brauchen. Aber in ähnlichen Formen kann natürlich eine andere Agentur so etwas auch artikulieren.
Herr Doppheide, direkt dazu.
Also was auch schwieriger geworden ist, wenn wir jetzt bei den großen Networks bleiben, die wirklich großen globalen Etats, werden ja heute oft gewonnen, weil man individuelle Kundenlösungen baut. Dann kreiert man einen neuen Namen. Um zu sagen, VW, das ist so ein Monster-Etat, der kriegt von allem, was wir zur Verfügung haben, das Beste und wir bauen deine individuelle Agentur. Das geht genau in das rein, was Herr Schlaubitz gerade sagt. Da greifst du nämlich in die eine Agentur, in die andere Agentur, in die dritte Agentur und baust eine neue Einheit aus einzelnen Bausteinen zusammen, kundengerecht. Und das ist möglicherweise ein bisschen theoretisches Modell, was auf dem PowerPoint-Chart im Organigramm funktioniert. Aber wie in aller Welt soll man da Profil entwickeln? Und was macht das mit den bestehenden Agenturen, wenn die alle in ein Haus gepackt werden? Hier in Düsseldorf, nicht weit vom Medienhafen, baut WPP jetzt eins, kommen alle in ein Haus. Und all das, was über Jahre gewachsen ist, ein paar von der Marken sind ja über 100 Jahre alt, nimmst du dann raus. Und das ist eben für mich auch eine Indikation. Natürlich kann man da Geld sparen. Natürlich kriegt man Kickbacks von Lone Jalang LaSalle. Und ich verstehe das auch schon. Und die technischen Anschlüsse werden auch einfacher. Aber es nimmt ein bisschen das Beseelende, das Menschliche, das Empathische, das Unverwechselbare, das Kulturelle raus und damit eigentlich die Einzigartigkeit und damit dann auch den Werttreiber. Und da sind Network-Agenturen möglicherweise gefährdeter als Inhaber-Agenturen.
Wollen Sie dazu was sagen, Herr Schlaubitz, oder soll ich nach?
Ich denke gerade darüber nach. Ich finde das ja ganz schön, wenn man tatsächlich mal kurz innehält. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob die inhabergeführten Agenturen dagegen besser gefeit sind oder nicht. Ich glaube, bei einer inhabergeführten Agentur besteht ja auch immer die Gefahr, dass man Opfer des eigenen Erfolges wird und dass man irgendwann auf einen Skalenlevel dann auch angekommen ist, wo es schwieriger wird, bestimmte kulturelle Werte vielleicht so beizubehalten, wie man sich das ursprünglich mal vorgenommen hat. Die Risiken werden größer, die Diversität wird größer intern, die Fliehkräfte nehmen einfach zu. Und das ist etwas, was bei jedem Organisationsmodell ab einer bestimmten Größe ist es zunehmend schwieriger, Kultur quasi beizubehalten und vorzuleben und auch wirklich immer wieder einzufordern und sich dann auch treu zu bleiben. Deswegen ist es auch eine Aufgabe fürs Management, genau das zu tun und immer wieder diese Dinge dann auch versuchen, wirklich zu beherzigen, in den Vordergrund gestellt zu bekommen und bei schwierigen Entscheidungen dann auch wirklich sich auf seine Prinzipien zurückzuberufen. Aber wir stehen alle unter großem Margendruck. Und das ist nicht immer das Allerleichteste, das so zu tun. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied zwischen einer inhabergeführten Agentur und einer Network-Agentur unbedingt nur ist, sondern ich glaube, das ist einfach dem großen Druck geschuldet, dem wir alle ausgesetzt sind.
Total. Und möglicherweise nimmt der zu. Ne? Also lassen Sie uns doch lustvoll diskutieren, weil Sie gerade Peter Drucker gesagt haben, vielleicht könnte man auch sagen, Network eats agency for breakfast. Ich habe gerade gedacht, als Sie das erzählt haben, was ist mit Heimat passiert, die jetzt untergeschlüpft sind bei TBWA? Was ist eigentlich mit Kolle Rebbe passiert, als sie zu Accenture gegangen sind? Ich bin nicht so tief im Thema mehr, aber in meiner Wahrnehmung ist da was verloren gegangen. Mit Wahrnehmung fängt es mal an. Ne? So Kampagnen kann man nicht mehr so leicht zuordnen. Möglicherweise sind sie sogar profitabler als vorher. I don't know, maybe. Aber das wäre für mich so eine sensible Stelle, um zu sagen, die Systeme so einer großen, funktionierenden, weltweiten Organisation können auch echte Killer sein, ne? Weil die all diese Dinge, die unsystematisch sind und was man unsystematisch braucht, merken wir auch gerade im Homeoffice, was dann fehlt, möglicherweise nicht zulassen. Und wenn du immer was rausschneidest, was Effizienz ja ist, damit du noch schlanker, ne, noch knackiger, noch profitabler bist, ist das eigentlich das Gegenteil von Schöpfung, wo du was Neues dazu bringen musst. Insofern, in meinem Kopf können das zwei konkurrierende Systeme sein.
Ich glaube, es wird multiple Systeme geben. Ich sehe so eine Colle-Accenture-Situation. Ich glaube, da sind wir einfach noch mittendrin. Das ist einfach sehr früh zu versuchen, ja, zu beurteilen, was es denn wirklich bedeutet und wie das Ganze ausgeht. Ich kann die Neigung erstmal nachvollziehen, ja, von beiden Seiten ein Stück weit. Und ich glaube, diese Zueinanderfügung von verschiedenen Kompetenzen, die wahrscheinlich auch im Leben von Menschen wirklich nah beieinander sind, macht ja dann auch unternehmerisch durchaus vielleicht Sinn, zu versuchen, abgebildet zu bekommen. Aber wie in allen Transition Processes, mittendrin ist es manchmal ein bisschen unordentlich, ne? Also das ist einfach diesen Prozessen dann auch geschuldet. Ich glaube, da muss man vielleicht 2-3 Jahre abwarten, bevor man da irgendwie ein Urteil fällt.
Ich wollte noch mal kurz auf ein Argument zurückkommen, was Herr Schlaubitz eben genannt hat, nämlich die Frage, ob denn kleinere inhabergeführte Agenturen überhaupt noch die Möglichkeit haben, größere Kunden zu bedienen in einem ausreichenden Maße, wie sie das auch wollen. Ein aktuelles Beispiel aus den letzten Wochen ist ja das, was mit Lukas Lindemann-Rosinski passiert ist, die bekanntlich unter das Dach von Scholz & Friends geschlüpft sind. Herr Schlaubitz, ich habe Sie damit richtig verstanden, dass die kleineren Agenturen aus Ihrer Sicht nicht mehr alle Möglichkeiten haben oder nicht mehr die Möglichkeiten haben, die ein Kunde heute stellt, richtig?
Ja, ich glaube, das sind ganz, ganz viele Aspekte. Ich glaube, das eine, was wir auch immer wieder sehen und ich auch aus meiner eigenen Vergangenheit kenne, Unternehmen selbst sind ja so stark unter Spardruck, dass sie ganz, ganz viele Dinge, die vormals intern gemacht wurden, mittlerweile über so eine verlängerte Werkbank an Agenturen geben müssen. Das heißt, teilweise findet ein viel höherer Grad auch an interner Steuerung mittlerweile von draußen statt. Dazu braucht man eine gewisse Größe, um das überhaupt in der Lage zu sein, abzubilden. Und dann darüber hinaus, wenn es ums inhaltliche Arbeiten geht, ist, glaube ich, mittlerweile auch so eine große Dynamik da, dass so viele neue Dinge immer wieder mit eingeplant und eingespielt werden müssen. Das kann eine kleine Agentur sich oftmals gar nicht so leisten. Also ich gebe vielleicht das Beispiel, dass das mag auf die eine oder andere Agentur zutreffen, wenn ein Kunde gerne einen Digital Analyst haben wollen würde, aber dieser eine Kunde würde ungefähr eine Auslastung eines Menschen von 35% oder sowas bringen, dann kann sich eine kleine Agentur so eine Kompetenz einfach nicht leisten. Das braucht dann schon ein etwas größeres, eine größere Basis, aus der heraus man dann vielleicht mehrere Kunden mit dieser Kompetenz bedienen kann. Und das sind Sachen, wo ich im Moment so das Gefühl habe, das ist einer der Vorteile, den größere Agenturen haben, Sie können qua dieser Skaleneffekte auch etwas andere Kompetenzen vielleicht mit reinholen, die zwar nicht jeden Tag gebraucht werden, aber in den entscheidenden Momenten dann tatsächlich auch für das kreative Produkt einen ziemlich großen zusätzlichen Mehrwert bringen.
Also Herr Borak, jetzt haben wir was gefunden, wo wir, glaube ich, so nicht einer Meinung sind. Das können Networks eindeutig besser. Schon lange, aber ne, je komplexer die Welt wird, umso besser können sie das. Das ist für mich aber ehrlich gesagt nicht mehr die originäre Aufgabe einer Agentur. Die Kunden sind happy, dass sie Dinge auslagern können. Ne? Die Projektsteuerung gerade von globalen Etats ist echt komplex. Da macht Networks keiner was vor. Und wenn sie über Jahre zusammengewachsen sind, wie Procter & Gamble und Gray, dann laufen die auch synchron. Das baut man auch mal so eben nicht schnell nach. Da greift aber Folgendes, ihr seid Projektabwickler und Steuerer. Ja, da greifen andere Stundensätze, da greift auch eine andere Wertschätzung. Das Originäre, das ne, Kreieren von Mehrwert, wo immer der dann stattfindet und ausgespielt wird, zählt dann nicht dazu. Es gibt eine zahlreiche Kombination auf allen Kunden, wahrscheinlich in allen Märkten der Welt, wo sich der Kunde das dann wieder on top einkauft. Dann hat er natürlich die großen Networks und die bleiben dann im Boot für die gesamte Steuerung. Aber sie holen sich immer noch zusätzliche Spieler oder tauschen die unterschiedlich mal aus an Bord, um zu sagen, die originäre Leistung, da brauchen wir mehr Wert.
Ich glaube, das, was Sie ansprechen, das ist für mich immer so der Unterschied in der Definition zwischen nützlich und wertvoll. Ja, also wir haben es geschafft, an vielen Stellen nützlich zu werden als große Agentur. Genau. Dieses Nützlichsein sollte auch anders vielleicht irgendwann bewertet werden, wäre ich auch ein großer Fürsprecher. Auf der anderen Seite hilft es uns manchmal reinzukommen in Situationen, in Gespräche, in die man sonst vielleicht nicht reinkommen werden. Und wir als Agenturen müssen dann diese Vorlagen nutzen, um dann wieder wertvoll zu sein. Und wir müssen auf dem aufsatteln und diese Kompetenz und dieses Momentum mitnehmen, um dann wieder genau das zu bringen. Und da sind wir auch einer Meinung. Die originäre Leistung der Agentur muss die kreative Lösung eines Geschäftsproblems sein. Und wenn wir das weitermachen, dann bleiben wir auch relevant. Wir sollten dafür vielleicht auch andere Stundensätze dann bekommen dürfen. Ja, weil ich glaube, die Leistung wird gerade im deutschen Raum, was Kreation angeht, lange nicht so stark honoriert wie in anderen Ländern. Das wäre ein Diskurs, an dem ich sehr interessiert wäre, den voranzutreiben, weil ich glaube, dass es tatsächlich eine Wirtschaftskraft ist, das, was Kreation mit in die Unternehmen reinträgt. Aber das sind tatsächlich zwei separate Phänomene.
Weil dann würde ich mich viel wohler fühlen, Herr Borak. Wissen Sie, also wenn wir sagen, Kreation ist, Sie haben den Satz schön gesagt, Herr Schlaubitz, irgendwie ne, ein Beitrag zur Lösung von Geschäftsproblemen. Super. Da ist aber Media überhaupt gar nicht im Boot. In der Verankerung der Kunden kommen Werbeagenturen aber dann überhaupt erst ins Spiel. Ich habe ein Mediabudget, ich habe irgendein kommunikatives Thema, ich habe 15 Sekunden Radio, die ich befüllen muss. Theoretisch wäre das, was Sie ja gesagt haben, wir haben Empathie, wir haben Technologie, wir haben Kreativität, viel breiter einsetzbar. Und möglicherweise ist das auch profitabler einsetzbar. Aber in diesem Spielfeld sind wir nicht und teilweise auch selbst schuld, weil wir uns hinten angestellt haben. Weil bei uns das Denken auch erst anfängt, wenn wir das Briefing haben, was wir genauso zu tun ist.
Denken fängt erst dann an, wenn das Briefing da ist?
Der Kunde ist schon ziemlich klar, was der für ein Thema hat, wann das neue Modell eingeführt wird oder die neue Flugstrecke ne, beworben werden muss. Er weiß ziemlich klar, wie viel Budget hat er dafür. Die Mediaagentur hat schon mal gerechnet, wann müssen wir dann eigentlich draußen sein und was können wir uns leisten und welche Zielgruppen erreichen wir damit an. Dann kriegt man direkt einen Aufgabenplan, um zu sagen, jetzt wollen wir die kreativste Arbeit, wie ihr diese Aufgabe löst. Aber da ist schon ziemlich viel vorgegeben. Früher war es andersrum. Früher war, wir haben ein Thema. Da saß die Mediaagentur immer mit am Tisch. Manchmal kam sie gar nicht zum Präsentieren oder manchmal als allerletzte, ne? Weil wir jetzt auch noch sehen wollen, wie sieht das im Media aus. Aber da haben sich die Zeitabläufe und die Machtverhältnisse ein bisschen umgedreht. Und wenn man die Agenturen befreien könnte von dieser einengenden Gedankenklammer, dann wäre schon viel geschafft. Dann können sie wirklich einen Beitrag leisten und zwar weit über das hinaus, was sie heute tun.
Ich greife diesen Punkt auf. Ich glaube, das ist tatsächlich unser Kategorieversäumnis. Und das für mich, wenn man sich darauf einlässt, zu sagen, wir leben in the age of the consumer, dann fängt Wertschöpfung für jedes Unternehmen erstmal beim Individuum an. Und wer kennt Individuen besser als Werbeagenturen? Der einzige Grund, warum ich mir erklären kann, dass eine Accenture zu den Multiples, zu denen sie ja die Agenturen gerade aufkaufen, das tun, ist, weil sie wissen, sie können zwar Strategie, aber sie können Menschen eigentlich nicht so richtig gut. Und das versuchen sie sich über Agenturen einzukaufen. Und wenn das stimmt, dann müssen wir einfach besser in der Lage sein, diese Kausalitäten aufzuzeigen zwischen wir verstehen Menschen besser, wir können deswegen auch die Dinge, die ihnen wichtig und relevant sind, viel, viel besser vorantreiben, artikulieren und dann auch stimulieren und können damit das große unternehmerische Schwungrad quasi antreiben, was dann zu eurem Erfolg führt. Diesen Nachweis erbringen wir, glaube ich, nicht gut genug. Aber deswegen versuchen wir wirklich ganz konsequent auch mit Empathie immer anzufangen und zu sagen, nur daraus kann die Wertschöpfung entstehen. Und wir müssen einfach besser kollektiv darin werden, diese Story zu erzählen, die Nachweise zu erbringen und dann hoffentlich irgendwann in einer nicht allzu fernen Zukunft dafür dann auch besser kompensiert zu werden.
Womit wir auch beim Thema werden, wo Networks-Agenturen schlechter haben, wenn sich die Welt nicht sehr gedreht hat in den letzten 10 Jahren, ich glaube jetzt, dann leiden Network natürlich an vielen Overheads, an vielen Management-Fees, die sie abführen müssen, an vielen Verträgen, die die Holding mal gemacht hat, mit denen du dann zurechtkommen musst, vielen Vorgaben. Also sie haben dann viel kleineren Bewegungsraum auf den originären Kunden, als Inhaberagenturen das möglicherweise haben, weil weniger internationale Verflechtungen oder juristische Verflechtungen oder was auch immer da sind.
Das sind ja Sachen, die Vor- und Nachteile bringen. Natürlich gibt es viele Tage, wo mich das auch ein bisschen nervt. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich Zugänge bekomme, die ich sonst nie bekommen würde, dass ich in der Lage bin, Vernetzungen herzustellen, die ich sonst nicht in der Lage wäre herzustellen. Also wir sind wirklich sehr darauf fokussiert, zu versuchen, die Vorteile dieser ganzen Vernetzung und gerade auch der Internationalisierung für uns zu begreifen, weil wir aber auch die Arten von Kunden haben, die eher global oder multinational unterwegs sind, wo das Ganze auch wirklich einen Benefit darstellt. Wenn ich für einen Mittelständler mit regionalen Marketingambitionen irgendwo ins Gespräch gebracht würde, würde ich relativ schnell wahrscheinlich befinden, wir sind vielleicht nicht das Optimale für euch. Dafür ist dann tatsächlich eine inhabergeführte Agentur gut, aber wenn jemand tatsächlich versucht, irgendwie überregional oder auch international zu werben und zu agieren, dann bringen wir diese Vorteile dann qua dieses Netzwerkes wieder mit.
Ja. Also Herr Bobak, es gibt natürlich in allen Netzwerken, ist ja mal klar, Situationen, wo du sagst, das Netzwerk profitiert, du als Agentur vielleicht nicht. Das Geld machen wir bei den Media, tut mir leid, ne, als klassischer Werber musst du die Zähne zusammenbeißen, tust du das Vaterland sozusagen. Und die Anforderungen, ne, weil die Etats globaler, komplexer und so weiter werden, werden da natürlich auch höher.
Ich würde zum Abschluss und als letzte Fragerunde sozusagen nochmal gerne über den Handlungsspielraum sprechen wollen, den ein CEO eines Networks hat. Ich habe den Eindruck, dass der relativ unterschiedlich verteilt ist, dass er auch damit zusammenhängt, wie viel Handlungsspielraum man sich selber schafft. Und ich glaube, es gab und gibt auch Network-Chefs, die davon relativ wenig Gebrauch machen. Ich fange mal mit Herrn Dobreide an. Sehen Sie das ähnlich? Ich meine, Sie als Inhaber können entscheiden erstmal, was Sie wollen. Sie sind davon weniger Rahmenbedingungen abhängig. Wie eng schätzen Sie die Handlungsspielräume von Network-Chefs ein?
Vor 10 Jahren war es schwer. Ne? So, dann, man hat Vorgaben, man hat Redundancy-Pläne. Nur damit Sie mal ein Gefühl kriegen, wie ging damals eine Gehaltserhöhung? Jetzt reden wir nicht über monströse Gehaltserhöhungen, sondern du deine Gehaltserhöhungsvorschläge sprichst sie mit deinen Teams durch, die sprechen das mit ihren Leuten durch. Du schlägst die Gehaltserhöhung in England, das war das Europa-Headquarter in London, vor. Irgendwann kriegst du Feedback, musst natürlich nochmal nacharbeiten, kriegst das so nicht durch, dann geben die das frei, dann schickst du das ans Global-Headquarter und die müssen das auch noch freigeben. In dieser Zwischenzeit kann aber natürlich viel passieren. Man kann den Etat verlieren, ne? Das Network kann irgendwo am anderen Ende der Welt in Schwierigkeiten kommen, whatever, ehrlich gesagt. Quartal kann schlecht gelaufen sein, der Stockpreis geht runter, was auch immer. Also die Hürden allein, zu einer Gehaltserhöhung zu kommen, sind natürlich viel komplexer, bürokratischer, organisierter.
Dem kann ich nicht widersprechen. Natürlich gibt es Prozesse, die durch diese Multinationalität und auch über die Holdingstrukturen verlangsamt werden. Ich sehe mich selber häufig persönlich auch aber als ein großer Profiteur auch des Wissens und der Erfahrung, die andere Leute dann haben. Also ich habe Vorgesetzte in London und in Amsterdam und in New York und da sind wahnsinnig erfahrene Menschen. Und wenn man da dann auch plötzlich einen Rat bekommen kann, auf den man selber so wahrscheinlich nicht gekommen wäre, macht mich das schon zu einem besseren CEO, als ich das alleine wäre. Insofern habe ich auch eine Wertschätzung für das kollektive Wissen, was es innerhalb dieser Organisation gibt und der Unterstützung, die ich davon bekomme.
Und Reportings und sowas ist jetzt nicht Ihr Job, sondern das macht Ihr CFO. Von daher ist das für Sie jetzt nicht das große Problem.
Nee, ich bin da schon auch sehr intensiv involviert in dem Thema. Das ist ja, ich bin ja für den übergeordneten Unternehmenserfolg zuständig. Ich kann ja nicht einfach sagen, da gibt es irgendwie so einen Teilbereich, den gebe ich einfach mal, delegiere ich komplett weg und lass mich da quartalsweise irgendwie informieren. Nein, wir haben tägliche Gespräche zu diesen Themen und das ist auch richtig so. Ich glaube, das wäre in den meisten anderen Unternehmungen ja auch so, dass man irgendwie gerne wissen wollen würde, wie sich bestimmte Kernzahlen entwickeln und was die Dynamiken und Optionen sind. Das macht mir jetzt nicht die großen Bauchschmerzen.
Das war ja fast schon ein Abschlusswort, aber Herr Doppheide, Sie sollen das Letzte haben.
Also, Herr Schlaubitz ist eindeutig konzentrierter, schmerzbefreiter, als ich es war. Traumatisches Erlebnis für mich war, ich war dann jetzt Chairman von Gray und konnte zum Global Meeting, habe extra die Pappen poliert und den Koffer mitgenommen und 3 Tage lang haben wir nur über Zahlen geredet. Der Mensch kam damals nicht vor, außer auf dem Organigramm oder in der Massenversammlung als Zielgruppe. Und das war's. Und da habe ich schon irgendwie für mich gespürt, hoppala, das ist schwierig.
Aber haben Sie denn jetzt kleine Freudensprünge gemacht, Herr Doppheider, als Sie gehört haben, dass es Cray in Deutschland doch weitergehen wird?
Ja, also aus meinem Kopf eine absurde Vorstellung. Auch absurd, weil das natürlich der weltweite Chef announced hat von WPP. Eine Marke, die über 100 Jahre da ist und wo der größte Werbetreibende der Welt gut aufgehoben ist. Und dass der sich ins Zeug legen musste und unter Zwang den weltweiten Chef der Werbeagentur dazu nötigen musste, das wieder zurückzunehmen, ist eben auch kein gutes Signal im Markt. Aber es hat Doppheide glücklich gemacht.
Na, das ist doch schön. Ich bedanke mich für das, fand ich, sehr spannende und sehr offene Gespräch und Ihre Insights. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.